Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 24. Juli 2025. Camilote und Markus Somm. Ja, Abo. Es tut mir leid, es ist wahnsinnig langweilig, aber ihr müsst jetzt abonnieren. Absolut nötig. Nebelspalter.ch ist die Adresse, wenn ihr Bern einfach gut findet und uns wollt unterstützen. Das würde uns sehr freuen. Abo. Gut. Jetzt, wer noch kein Abo hat, ist wahrscheinlich Andreas Schwab. Dem würde ich das sehr empfehlen. Andreas Schwab ist ein CDU-Parlamentarier, Europaparlamentarier, wenn es mir recht ist. Jetzt bin ich mir sicher, das ist im Bundestag. Gami, um was geht's? Nein, er ist im Bundestag. Entschuldigung.
Es geht um zwei Herren, die eben auch beide im EU-Parlament sitzen, eben Andreas Schwab und Christoph Grüdler. Und die haben sich im Tagesanzeiger geäussert zu den Verträgen zwischen der Schweiz und der EU. Und speziell daran ist, man sagt, es sind die zwei, die Dossier fast am besten kennen. Und sie sind eben auch beide näher an der Schweiz aufgewachsen, also in Rottweil und in Belfort. Und ich habe also die Aussagen zu wie ich finde, über die müssen wir diskutieren. Und zwar, der Grüdler sagt, wenn wir über die Schweiz reden, dann löse ich das öfters Reaktionen aus, die in keinem Verhältnis zu der Aussage, die er gemacht hat, stechen. Er sagt auch, es sei schwierig, so zu reden, dass seine eigenen Wähler ihn verstehen, wenn es um die Schweiz geht, die Schweizer aber gleichzeitig sich nicht beleidigt fühlen. Und er meint auch, er wird jetzt in der nächsten Zeit die Schweiz öfters besuchen, aber er wird sich ein halbes Jahr vor der Abstimmung wird er kein Fuss ins Land setzen, damit man ihm da nicht irgendwie Einmischung kann vorwerfen. Der Schwab freut sich gleichzeitig, dass der Cassis wieder mehr Leidenschaft zeige in dem Dossier. Finde ich schön, dass er sich da freut und das beobachtet. Er stellt aber auch die Frage, glaubt man denn am Cassis noch, wenn es um das EU-Dossier geht? Das ist die Zusammenfassung von der Aussagen von diesen zwei Herren.
Genau. Also erstens einmal, du bist ja Elsässerin. Und deine Eltern sind auch Elsässer, also du kommst raus. Ich bin nicht rausgekommen, was der Herr Grüdler meint. Ich kann mir nicht ganz vorstellen, dass Elsässer, wenn man denen sagt, irgendwie die Schweiz will eigentlich außerhalb der EU bleiben und ist ein bisschen skeptisch bei den Rahmenverträgen. Wenn ich Wahlergebnisse anschaue im Elsass, dann würde ich sagen, da ist sehr viel Verständnis wahrscheinlich für die Position von der Schweiz. Also mich denkt der Herr Grüdler, mit wem redet der im Elsass, dass er solche Reaktionen bekommt?
Die Frage stelle ich mir auch, weil ich gehe ja regelmäßig in Zürich an Elsässer-Stamm, also da mal Werbung für den, wo sich Elsässer treffen, die kurzzeitig oder langzeitig in der Schweiz leben, auch ganz viele, die in der Politik tätig sind, in den Konsulaten, in den Botschaften. Und die sehen die Verträge extrem skeptisch, weil sie sagen, aus einem Grund geht es ja der Schweiz so gut. Und als Grenzregion wissen sie ja genau, was der Vergleich bedeutet. Und sie fühlen sich ja wie schon vernachlässigt, weil es ist ja ganz spannend, da ist ganz viel Elsässer, die auf Deutschland gehen arbeiten, weil der Mindestlohn dort höher ist. Und natürlich zum Beispiel ganz viele, die am Flughafen arbeiten, auch wie das ein guter Arbeitgeber ist. Und was sie auf keinen Fall wollen, ist die Möglichkeit verlieren, weil sie wissen, es gibt die Schweiz nebendran. Und sie schätzen die Schweiz sehr und sind darum sehr, sehr skeptisch auch gegenüber diesen Verträgen. Darum, ich würde Herrn Grüdler gerne einladen, mit mir da ein Gespräch führen. Wir können auch zusammen an den Elsässer treffen. Dann kann er vielleicht mal mit Elsässer reden und herausfinden, was denn die denken.
Ich habe nämlich das Gefühl, der redet gar nicht mehr mit Elsässer. Der redet in Brüssel mit anderen Europaabgeordneten. Der weiss gar nicht mehr, wie die Leute denken. Und das Gleiche gilt nämlich ein bisschen für Andreas Schwab. Ich meine, erstens, Andreas Schwab ist Europaabgeordneter. Ich habe mich vorher falsch ausgedrückt. Er ist nicht im Bundestag. Er ist CDU-Mann. Das tönt ja eigentlich noch gut. Aber wenn man ihn hört, hat man schon das Gefühl von konservativ. Ich weiss nicht, in welchem Lexikon der nachgeschaut hat, was konservativ heisst. Also meine, das ist ein ganz normaler, linksliberaler Mainstream-Politiker, der meiner Meinung nach auch, und das ist eine Unterstellung, ich kann es korrigieren, ich würde ihn einladen, er soll sofort abonnieren, völlig out of touch ist, auch mit den eigenen Leuten. Also, wenn ich höre, und ich höre viel aus Baden-Württemberg, Baden-Württemberg hat wahnsinnig Angst, dass wir diesen Rahmenvertrag nicht zustimmen. weil sie wissen, wie irrsinnig wichtig die Wirtschaftsbeziehungen sind zwischen Baden-Württemberg und der Schweiz. Zweitens, Baden-Württemberg ist zurzeit wirtschaftlich im freien Fall. Es geht ihnen ganz, ganz miserabel. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das Gefühl haben, ah, das wäre jetzt wahnsinnig schön, wenn die Rahmenverträge durch würden fallen, das sicher nicht. Aber es ist nicht die Gelassenheit, die Arroganz, auch die Andreas Schwab immer wieder ausdrückt, auch in dem, dass er immer so paternalistisch sagt, er sei ein Freund der Schweiz. Ha, 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 ein Freund der Schweiz setzt sich ein bisschen anders ein in Brüssel für uns, als was er gemacht hat. Er ist absolut immer auf der Seite der EU und tut uns die ganze Zeit die Verträge da als sehr gut schönreden. Es ist überhaupt ein eigenartiger Artikel, würde ich ehrlich gesagt sagen.
Ja, ich habe noch Aussage vom Grüdler rausgesucht und er war ja dabei gewesen, als Emmanuel Macron in Bern war. Ich lustigerweise auch, also wir sind uns dort nicht über den Weg gelaufen und er hat mich wir haben dann am Bundesrat geraten, eben bei diesen Verträgen nicht zu taktieren, sagt er, sondern sich mit ganzer Kraft für die ausgehandelten Verträge dann einzusetzen. Und das finde ich dann schon noch eine spezielle, wenn nicht schon ein bisschen Affront, zu sagen, komm, jetzt hört doch da auf zu verhandeln. Jetzt könnt ihr euch doch nicht für eure Anliegen einsetzen. Es ist doch viel, viel einfacher. Findet einfach den Vertrag gut, das finden wir auch gut und dann haben wir es gut miteinander.
Nein, ich meine, gut, ich finde den Artikel so sehr in der Beziehung interessant. Erstens, der Autor, der Dominik Eigenmann, ich kenne den gut, ist langlar. Ich weiss nicht, mehr als 10 Jahre war er in Berlin als Korrespondent, ist jetzt ganz neu für den Tagesanzeiger in Brüssel. Bisher zuerst immer ein bisschen gefunden, habe ich gefunden, ja, viel ausgewogener als sein Vorgänger, der Stefan Israel, der einfach ein absoluter Neuroturbo war, besser gesagt, wirklich im Prinzip ja, fast ein mentaler Angestellter war von der EU-Kommission. Finde ich, der Eigenmann macht das eigentlich besser. Aber wenn man nachher den Titel anschaut, EU-Politiker, es sind zwei. Es sind zwei EU-Politiker. Und es sind die einzigen EU-Politiker, die wissen, was etwa in der Schweiz könnte passieren. Also, es ist natürlich ein Artikel, der total aufgeblasen ist, der aber etwas zeigt, und das finde ich interessant, dass entweder in der Tagesanzeiger-Redaktion oder in der EU-Kommission, man weiß es nicht so genau, die Unruhe wächst. Oder sie merken, die Rahmenverträge, da gibt es also schon einen rechten Widerstand, die Schweizer sind nicht so zufrieden mit dem. Ja, jetzt muss man mal denen sagen, wie gut das die sind. Und da muss ich sagen, wenn wir, wenn ich ein Geschäft mache mit einem Vertragspartner, jeder weiß, also wenn ich mit jemandem einen Verkaufsvertrag mache, und der die ganze Zeit sagt, Lack, hast du gut verhandelt? Lack, ist das ein guter Vertrag? Du, also den musst du nehmen. Ich weiss gar nicht, warum ich so schlecht verhandelt habe. Dann weiss ich ganz genau, der andere, der zieht mich über den Tisch. Der weiss ganz genau, Lack, der Sohn hat nicht geschaut. Der Sohn hat keine Ahnung, was in dem Vertrag steht, oder? Würdest du das so deuten? Also wenn Herr Schwab, der Freund der Schweiz, sagt, das sind gute Verträge, nehmt die. Dann weiss ich doch ganz genau, da kann etwas nicht stimmen. Wenn es nämlich wirklich so gut wäre für uns, dann wäre er eher ein bisschen so, aber nein, sie sind eben für ihn sehr, sehr gut.
Du kannst dich ja sonst auch Frau Schneider-Schneider verlassen. Sie hat ja auch gesagt, wir müssen die Verträge ja gar nicht lesen. Weil wir können ja einfach dafür stimmen, wenn man sich ja für eine progressive Zukunft mit der EU könnte einsetzen. Und das ist auch so ein bisschen das Mantra, du musst jetzt einfach glauben, die EU will das Beste für dich. Und ich sage dir das, ich weiss das, lies das Ding doch gar nicht. Die EU findet uns gut, wir finden sie auch gut. Du kannst einfach ja sagen, musst dir keine Sorgen machen.
Genau, so wie wir beim Trump. Oder wir beim Trump sagen, ja, der will ja nur das Beste für uns. Er gibt uns jetzt 10% Zoll, weil er uns so gern hat, weil er uns liebt. Nein, ja, völlig offensichtlich. Eben. Aber das Einzige, was interessant ist, ist schon, dass es ein bisschen vielleicht ein Hinweis ist, dass die in Brüssel unruhig sind. Andererseits habe ich gefunden, das Interessanteste an dem Artikel ist ja, dass, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es sagt, niemand interessiert sich für die Schweiz in Brüssel. Eins für mich, wenn wir Nein sagen, die merken das gar nicht. Das interessiert die nicht. Und warum interessiert sie sich nicht? Weil Beziehungen sind gut. Wir haben gar kein Problem mit den EU-Mitgliedstaaten. Baden-Württemberg, ich habe es vorher erwähnt, wir sind der allerwichtigste Handelspartner für Baden-Württemberg. Wir haben gar kein Problem, es sind alle zufrieden. Nur die EU-Kommission hat das Problem, wie sie im Binnenmarkt harmonisieren mit der Schweiz, wo sie selber intern nicht einmal harmonisieren kann. Es ist ein Phantomschmerz. Ablehnen, ablehnen, ablehnen. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Der Sebastian Billmann, unser ehemaliger Kollege, einerseits von der BATZ, aber auch vom Nebelspalter, jetzt bei der Zürich Zeitung, hat einen bemerkenswerten Kommentar geschrieben. Gami, um was geht's?
Es geht um den Gemütszustand in der Schweiz, und zwar, dass sich immer mehr Menschen im öffentlichen Raum eben nicht mehr sicher fühlen. Und er führt das auch so ein bisschen her von dieser Diskussion mit dem Buddy im Jura, dass man so ein das Thema aufkommt und dass es doch sehr viel Einblick gibt eben in den Gemütszustand. Und das käme eben, und da bin ich überrascht, dass man das auch so direkt sagt in der NZZ, aufgrund von der veränderten Bevölkerungsstruktur, Ausländer, die sind überproportional kriminell. Und was ist das Problem daran? Ja, das Erste, das tut man schon schambehaftet zur Kenntnis nehmen. Und das Zweite tut man eben so gut wie möglich verschwiegen. Und genau das sei das Problem. Und das sagt die Folge davon, anstatt dass wir die Probleme ja lösen, was macht der Schweizer? Der passt sich eben an, der ändert sein Verhalten. Und in dem Sinn verschwindet er ja wie zum Teil aus dem öffentlichen Raum, weil er sich eben nicht mehr sicher fühlt.
Genau. Und er tut natürlich auch völlig richtig stellen, dass einfach Zahlen eindeutig sind. Ich tue allen Leuten, die ganze Zeit das Gefühl, nicht die ganze Zeit, es gibt ja noch ein paar wenige Linke, die das Gefühl haben, Ausländerkriminalität, das ist ein Begriff, den es nicht gibt. Es ist eigentlich nicht gerechtfertigt, von Ausländerkriminalität zu sprechen. Tun einfach die Pressekonferenz, Unterlagen anschauen, genau anschauen von Mario Fehr, Sicherheitsdirektor vom Kanton Zürich, ehemaliger Sozialdemokrat. Dort sehen wir, es ist extrem ein Ausländerproblem. Aber, und das ist eben das Wichtige, und das sagt Sebastian auch, nur ein paar ganz wenige Nationalitäten, Afghanen, Algerier, Marokkaner, Tunesier, wenn es mir recht ist, wenn ich mich richtig erinnere. Das sind die Ukrainer, Entschuldigung, und dort sind es die Roma. Roma, nicht Ukrainer, sondern die Roma mit ukrainischem Pass. Es sind ganz wenige Gruppen, die unglaublich überdurchschnittlich viel Kriminalität verursachen, und das Problem wäre so einfach zu lösen, wenn man einfach die Gruppe viel, viel genauer anschaut und vor allem, wenn man die Leute verwünscht, raus, raus, raus. Das ist vielleicht da, wo der Sebastian zu wenig stark rausstreicht, was für Lösungen es gibt, weil die Lösungen sind so banal, so simpel. Man kann einfach schauen, wie es der Herr Trump gemacht hat. Und das, ich weiss, die Linken schreien, aber das ist ja genau der Grund, warum sie schreien, weil der Trump innerhalb von einem halben Jahr das Migrationsproblem, und ich sage das illegale Migrationsproblem, in Amerika gelöst hat. In einem halben Jahr. Und das ist ein grösseres Land und eine längere Grenze zu Mexiko als im Tessin. Also ich meine, man kann es sehr leicht lösen, wenn man gezielt die Gruppen, die unglaublich stark zur Kriminalität neigen, besser beobachtet und konsequent ausschafft. Sofort ausschafft. Nicht wie der Beat Jans, all 400 Jahre mal ein Afghan, der dann nachher in Istanbul hängen bleibt. Nein, muss konsequent ausschaffen.
Ich finde es spannend, dass das jetzt ein Mann ja schreibt, oder? Weil das ist ja etwas, was die Frauen schon viel länger machen. Und zwar sich anpassen, weil sie sich nicht sicher fühlen. Und auch da, Gott sei Dank, gibt es Marktwirtschaft, die uns hilft, uns anzupassen. Ich meine, jede Frau, mit der ich rede, und das hört nicht auf bei 30, das geht auch ältere Frauen etwas an. Wenn du am Abend alleine unterwegs bist, du fühlst dich nicht sicher. Es kommt dir einfach nicht mehr in den Sinn, alleine in der Nacht heimzulaufen. Sorry, das macht keine mehr. Was ist die Option? Ich gehe in den Nachtzug. Ganz sicher nicht. Weil dann bin ich alleine in einem Abteil mit pöbelnden Männern. Was kann ich machen? Ja, ich kann die Bahnpolizei anrufen. Hilft mir im Moment von den Taten sehr wenig. Und die einzige Option ist einfach Uber zum Beispiel benutzen zum Heimfahren. Ich kann meinen Standort teilen. Und ich weiss, ich komme heim, ich weiss, wer mich heimfährt. Und das ist dann das, was wir sagen, wir Frauen haben das schon lange angepasst, was unser Sicherheitsgefühl anbelangt. Ich meine, auf unseren Handys. Wir haben Standort von unseren Freundinnen, haben wir alle, 24 Stunden. Wenn irgendeiner mal etwas passiert, kann ich mein Handy aufmachen und sagen, hey, sie ist jetzt gerade dort, das ist der letzte Standort, den ich von ihr bekommen habe. Und dass wir so weit gekommen sind, ist eigentlich extrem traurig, dass wir uns Frauen gegenseitig müssen permanent den Standort teilen, einfach zum Wissen, falls etwas passiert. Wir haben da Informationen. Und das ist das, was er jetzt anspricht, aber wir Frauen schon lange uns müssen anpassen, wie die Politik nichts gemacht hat.
Aber das Wahnsinnige ist natürlich erstens, wenn man dann schaut, das Wahlverhalten der Frauen, oder? Wo
ja.
Halt immer noch relativ stark linke Parteien unterstützen, wo das ja alles nicht nur verleugnet, sondern im Prinzip sogar noch verhindert, dass man das wirklich effektiv bekämpft. Ich meine, es sind die linken Richter, die immer 300'000 Gründe noch finden, warum man irgendeinen schwerkriminellen Afghan dann gleich nicht ausschaffen kann. Also da muss ich sagen, sind Frauen auch ein bisschen schizophren, aber Männer ja genau gleich. Ich meine, Männer wissen es ja auch. Ich meine, da, wo du sagst, jetzt als junge Frau, ich habe drei Töchter und 2 Söhne. Bei den Söhnen ist es natürlich auch so, dass du dir Gedanken machst, jetzt als Eltern extrem Gedanken machst und dann sagst, also wir wollen nicht, dass er an den See geht, wir wollen, dass du nicht dort hingehst und so weiter. Gehen nicht in grossen Gruppen aus und wenn ihr in Gruppen sind, lasst euch nicht provozieren. Und so weiter. Also wir tun auch schon mit dem und wir machen auch nichts. Das Einzige, was die Leute machen, ist SVP wählen. Das ist einer von meiner Meinung nach einer von den wichtigsten Gründen, warum die SVP immer stärker wird. Es gibt eine riesen schweigende Mehrheit, die ganz genau weiss, wir haben ein Sicherheitsproblem. Das Sicherheitsproblem ist weitgehend importiert und die Behörden weigern sich etwas dagegen zu machen. Und das ist nicht die Polizei. Die Polizei würde gern, aber die Polizei wird zurückgepfiffen von linken, weltfremden Politikern, die häufig ihre Chefs sind. Und die Polizisten können sich auch nicht leisten. Die können auch nicht, ich weiss ja, wie das ist. Ich rede ja viel mit Polizisten, wie viel Angst die haben, dass man irgendwie mal einmal darauf kommt, dass sie da Medien informieren. Nein, es ist nicht die Polizei. Es sind nicht Grenzwächter. Es sind linke Chefs obendran, wo die Verleugnung und die Verheimlichung einfach vorantreiben. Und da finde ich, hat Sebastian recht. Wenn das so weitergeht, werden wir halt gleich auch einmal solche Zustände haben wie im Ausland.
Ja, ich würde gerade vorstellen, wir kommen zum nächsten Thema, weil das ist ja auch irgendwie ein bisschen in die Richtung von Sicherheit. Weil es geht ja darum, dass sich an den US-amerikanischen Hochschulen auch die Juden nicht mehr sicher gefühlt haben. Und das ist ja vor allem an diesen Pro-Palästina-Demonstrationen und Besetzungen gelegen. Und jetzt gibt es da so ein bisschen News dazu, und zwar die Columbia. Die hat einen Deal abgeschlossen mit der US-Regierung und bekommt wieder Fördergelder. Dafür muss sie $200 Millionen an die US-Regierung zahlen. Damit werden auch die Ermittlungen von der Bundesbehörde eingestellt zu diesen Pro-Palästina-Demonstrationen, weil was ist vorher passiert? Im März hat man ihnen $400 Millionen an Fördergelder gestrichen. Für dich ein Erfolg für den Trump oder nicht?
Ja, es ist sicher ein Erfolg, aber die Frage ist, ob es etwas ändert. Oder? Ich habe jetzt gerade letztens einen guten Artikel gelesen von einem israelisch-amerikanischen Professor, «Why I Left Columbia», und wie er das schildert, wie er als Jude behandelt wird an dieser Universität, das ist... Das macht einem sprachlos. Das ist extrem. Das ist Zustand 1933 an der Universität Berlin. Das ist unglaublich, wie Juden ausgegrenzt werden, angemacht werden, abgehöbelt werden, wie sie ständig als Zionisten denunziert werden, was abgesehen davon kein Schimpfwort ist. Nein, es ist ganz, ganz sagenhaft. Und ich bin nicht so sicher, ob jetzt da nicht die Trump-Regierung fast ein bisschen früher angegeben hat. Also irgendwie, was bringt jetzt das, dass sie da die 200 Millionen, ich hätte lieber gehabt, sie würden weiter ermitteln, weil es ist eben, was der auch schildert, wie die Pro-Palästina-Demonstranten gedeckt werden von der Führung von der Universität, wie ein ganzes Institut völlig übernommen worden sind von der Pro-Palästina-Bewegung. Das ändert man jetzt in dem Sinn nicht. Also ich finde, nein, Druck aufrechterhalten, Harvard tut mir so leid, weil Harvard kenne ich gut, ich selber dort war, aber da haben sich Sachen entwickelt, es geht nämlich nicht nur um Antisemitismus, es geht grundsätzlich darum, dass eigentlich das Leistungsprinzip an diesen Universitäten abgeschafft worden ist für eindeutig eine rassistische Begünstigungspolitik für ganz bestimmte ausgewählte Minderheiten. Und andere Minderheiten oder sogar Mehrheiten werden gegen die wird diskriminiert. Also dem her, ja, ist schon ein Erfolg und es zeigt irgendwie, dass es irgendwo, dass die müssen einknicken, aber irgendwo habe ich das Gefühl, es ändert nicht viel.
Für mich ist eine Fragezeichen, wie nachhaltig ist der Deal? Weil es beinhaltet ja auch, dass du als Universität wahrscheinlich in der nächsten Zeit auch gegen die Proteste wirst vorgehen und sie aktiv verhinderst oder sogar präventiv. Weil was ja nicht passieren kann, ist, dass man den Deal abschließt und nachher die Zustände eigentlich genau gleich sind wie vorher. Und da frage ich mich, habe ich jetzt noch nicht gelesen, was da wirklich Konsequenzen wären, wenn es wieder zu diesen Protesten kommt, wenn Columbia wieder zu wenig macht und wir eigentlich wie Zustände vorher haben, streicht man dann wieder Gelder und ist es dann so ein endlos Laufen von Gelder streichen, Gelder zahlen, immer wieder hin und her. Das bringt dann den jüdischen Studenten auf dem Campus, wo sich dann wirklich tagtäglich nicht sicher fühlen, relativ wenig. Darum, die Frage ist, ist es das so, wir geben euch eine letzte Chance und ihr habt das jetzt im Griff und sonst ist wirklich der Deal platzt und es gibt kein Geld mehr oder wird es eben so ein Hin und Her werden? Und das hoffe ich ganz, ganz fest nicht.
Absolut. Und vielleicht noch etwas zu betonen. Es geht nicht um die Juden allein oder überhaupt nicht um die Juden. Das ist auch ein Punkt, wo sehr viele Juden zu Recht monieren und sagen, ja, das ist für uns immer schlecht, wenn man den Kampf gegen den Antisemitismus in den Vordergrund stellt. Und dann heisst es wieder, ja, die Juden eben, die wollen immer eine Spezialbehandlung. Nein, es geht nicht um das. Es geht überhaupt nicht um das. Das Leistungsprinzip ist abgeschafft worden. Es wird auch diskriminiert gegen gute Asiaten. Mhm. Es wird diskriminiert gegen weisse Männer. Es wird diskriminiert gegen Leute aus Indien. Es ist ganz eine grusige, rassistische Politik, die gewisse politisch erwünschte Minderheiten, Schwarze zum Beispiel, natürlich vor allem den Native Americans, dann auch Muslime, gefördert werden auf Kosten von der anderen und das Leistungsprinzip wird abgeschafft. Die Ivy League, meiner Meinung nach, wenn das so weitergeht, bricht die so zusammen. Und zwar, weil sie einfach die Leistung auch nicht mehr bringen können, weil sie das viel zu häufig missachten. Gut, gehen wir noch zu über die anderen, die eindeutig auch wahrscheinlich, was soll ich sagen, sich aufregt über die Verhältnisse in Kolumbien, aber gerade umgekehrt, das ist Tamara Funicello. Sie hat aber ein ganz anderes Problem. Wikipedia schreibt Sachen, die nicht stimmen oder wo sie beleidigen. Und der das geschrieben hat, hat mir jetzt herausgefunden. Gami, um was geht's?
Auf Wikipedia ist gestanden, dass Tamara Funicello eine übergewichtige Schweizer Politikerin sei. Und der Eintrag ist geändert worden von einem Mitarbeiter von einer Paraplegiker-Klinik. Herausgefunden hat man das, wie man die IP-Adresse zurückverfolgt hat zu dieser Klinik. Dann war ja offensichtlich klar, dass das nicht Klinik per se ist, sondern dass ein Mitarbeiter eben das dann beim Arbeiten gemacht hat und den Eintrag so geändert hat. Und das ist dann so immer wieder speziell, wenn man bei Wikipedia halt die Sachen kann ändern kann und dann so Einträge kommen. Andererseits frage ich mich auch, wie stehst du am Morgen auf und denkst, was mache ich beim Arbeiten? Ich tue jetzt Tamara Funicello ihren Wikipedia-Eintrag ändern, mit dem Wissen, dass es eh wieder zurückgeändert wird. Das verhebt ja nicht. Also, finde ich auch noch speziell so ein Mindset für den Tag. Das ist heute mein Plan. Und ich glaube, so als linke Politiker würde ich jetzt mal meinen Wikipedia-Eintrag checken. Vielleicht hat er noch weitere Bemerkungen hineingeschrieben bei anderen.
Gut, also das Erste ist ja klar, das ist eine primitive Beleidigung. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Funicello hat sich gar nicht geäussert. Ich will mich auch nicht äussern. Das ist zu primitiv. Mein Gott. Also wer macht sich da lustig über das Körpergewicht von über die anderen Birrenweich. Das ist das Erste. Das Zweite, was ich noch interessant finde, ist, dass das ein Angestellter ist im Gesundheitswesen, wo man immer sagt, das sei eine Hochburg von der Linken. Offensichtlich nicht unbedingt. Es gibt auch noch Anti-Linke dort. Das ist das Dritte. Das Dritte finde ich auch, was du sagst. Ich meine, was ist das für ein dummer Sieg? Was ist das für eine kranke Person, die nichts anderes zu tun hat, als Wikipedia einzuändern, um andere Leute zu beleidigen? Ich meine, hat der nichts zu tun? Es tut auch ein komisches Licht auf Notwil. Wer? Manche haben genug zu tun. Nein, also es ist auch nicht so hart, oder? Von dem her auch. Aber ich muss etwas noch sagen. Ich meine, Tamara Funicello ist ganz sicher eine von den Politikerinnen, die das gut kennt und ich meine, oder schlecht kennt. Aber es ist natürlich nicht etwas, was nur linke Politiker betrifft. Es betrifft eigentlich die Rechten immer mehr, weil Wikipedia, tut mir leid, hat natürlich einen politischen Bias eher zugunsten von der Linken. Gehen wir mal die gewissen Einträge schauen, die heikel sind, Klimapolitik, Europäische Union und so weiter. Wir sehen überall, dass Wikipedia natürlich eher auf der linken Seite steht. Und dass, wenn man Wikipedia anschaut, dem eher als rechter Politiker schaut, dann heisst es sofort kontrovers, umstritten und so weiter. Was bei linken Politikern viel, viel seltener vorkommt. Also von dem her, Tamara Funicello ist sicher nicht die Einzige, die betroffen ist. Und sie ist auch nicht die Einzige, wo betroffen ist, was Politik betrifft. Es gibt auch Journalisten übrigens, die scheisse Einträge teilweise gehabt haben in der Wikipedia und dann einmal geändert haben. Ich glaube, der Roger Köppel hat ein paar Mal müssen Zeug ändern, weil es auch einfach Blödsinn drin geschrieben ist oder Beleidigungen oder einfach unausgewogen. Also das ist ein alter Trick. Wikipedia, so leid es mir tut, ist nicht immer zuverlässig.
Ich finde es nur lustig, wenn ChatGPT anfängt, dann die Sachen aufzunehmen. Und wenn du sagst, gib mir Angaben über Tamara Funicello und ChatGPT einfach das bezogen hat und dir das weitergibt, dann wird es problematisch, wenn es in so einer Schlaufe von AI landet und eben weitergegeben wird.
Ja, ja, und gut, eben, da muss ich jetzt noch sagen, das Körpergewicht ist dann weniger schlimm, als wenn jetzt in meiner Staatsanwaltschaft ist verurteilt worden wegen Diebstahl oder so. Und das kannst du jetzt also recht leicht reinbringen bei ChatGPT. Aber wie gesagt, das ist so eine Zukunft, die wir noch unklar sehen. Ich habe mir schon ein paar Mal überlegt. Letztens habe ich erfahren, dass zum Beispiel auch beim Christoph Blocher, irgendwann hat es ein Video gegeben, wo man sieht, wie der Christoph Blocher behauptet oder sagt, er sei jetzt verhaftet worden und so weiter. Hat sich natürlich auch herausgestellt, das war alles eine Fälschung gewesen. Aber KI kann das teilweise so gut herstellen. Also wie das in Zukunft soll überprüft werden vom normalen Benutzer, weiss ich nicht. Es wird auch da, ähnlich wie du vorhin gesagt hast, mit Uber. Es wird, die Privatwirtschaft wird immer eine Lösung finden, wo man solche Missstände kann korrigieren kann. Gut, das ist es gewesen, Bern einfach. An dem 24. Juli 2025 kann Milote und Markus Somm auf nebelspalter.ch jetzt abonnieren. Und wie immer, könnt ihr euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht links seid. Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch